Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Unter Mikrofon dieser Zwischentöne ist Joachim Scholl. Ich grüße Sie und unsere Fragen zur Person, die gehen heute in Berlin an einen Historiker, einen Gelehrten, der uns seit Jahrzehnten mit seinem Wissen aufklärt, informiert, immer wieder überrascht und als Schriftsteller uns auch großartig unterhält, wie kein zweiter auf seinem Gebiet. Osteuropa ist das, vornehmlich Russland, die Ukraine. Das sind die riesigen Räume, die er politisch, geografisch, soziologisch durchmisst. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat man ja fast kleinlaut seine Bücher, Essays, Artikel und Interviews wieder herangezogen, wo er im Prinzip die ganze desaströse Entwicklung vorab beschrieben, vorhergesagt hat. Er selbst hat davon wenig Aufhebens gemacht, eher bekümmert, die Achseln gezuckt in den vielen öffentlichen Expertenrunden, in die man ihn beständig eingeladen hat. Er wurde vielfach geehrt für seine Arbeit mit den höchsten Preisen seiner Zunft. Erst kürzlich kam ein weiterer großer hinzu. Er trägt das große Bundesverdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik. Und es ist mir eine Ehre, jetzt ihn nun vorzustellen. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Karl Schlögl.
Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr für die Einladung.
Wenn man Sie im Gespräch hat, Herr Schlögl, da liegt es derzeit leider auf der Hand, mit aktuellen Ereignissen, Bezügen anzufangen. Ich sage an dieser Stelle auch gleich mit Vorsicht, dass wir unsere Unterhaltung gute 3 Wochen vor dieser Ausstrahlung führen, jüngste Entwicklungen also nicht reflektieren können. Ich möchte zunächst aber gar nicht nach Osten blicken mit Ihnen, sondern nach Westen, denn in Ihrem jüngsten Buch, da vermessen Sie einen anderen mächtigen Raum, nämlich die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika. American Matrix heißt der Band, im vergangenen Herbst erst erschienen. Künftig muss man Sie, glaube ich, jetzt nicht nur als Osteuropa-Fachmann, sondern auch als USA-Kenner vorstellen. Was Sie von dieser American Matrix genau erzählen und wie, das heben wir uns für später auf. Zunächst eine ganz platte journalistische Frage. Welche Chancen hat Kamala Harris im November als erste Frau Präsidentin der Vereinigten Staaten der USA zu werden?
Ja, ich bin Historiker. Ich sehe nicht die Zukunft voraus, aber es ist keine Ausrede. Ich glaube, dass die Situation vollständig offen ist. Und man hatte sich ja auch nicht vorstellen können, dass es Zwischenfälle gibt und Ereignisse, die von heute auf morgen die ganze Szenerie verwandeln. Also ich denke nur an das von vielen als desaströs beschriebene Gespräch zwischen Biden und Trump. Ich fand es nicht so desaströs, offen gestanden. Ich denke aber natürlich an das Attentat auf Trump und die Bilder, die davon durch die USA und um die Welt gegangen sind und dann die doch zwar irgendwie erwartete, aber dann der überraschende Rücktritt Bidens von der Kandidatur und jetzt ein Star, der in ganz wenigen Tagen und Wochen viele in den USA begeistert und eine große optimistische Stimmung ausgelöst hat. Ich glaube aber, dass es ganz offen ist und dass vor allem die Probleme, die mit den beiden Kandidaten oder wahrscheinlichen Kandidaten identifiziert werden, dass diese Probleme ja nicht verschwinden werden. Sie sind da. Wer nun immer der Kandidat oder der Präsident oder die Präsidentin werden wird, es ist ein ungeheures Konfliktpotenzial, das nicht von heute auf morgen durch eine Wahl entschärft wird.
Und wenn nun eintritt, was alle Liberalen fürchten, dass er wieder triumphiert, wird Donald Trump dann der Widersacher des anderen Alphamannes dort in Moskau sein oder wird er sich mit Wladimir Putin verbünden?
Na, vom Typus her charakterologisch, wenn die beiden zusammen waren, man hatte immer den Eindruck, dass sie sich gut verstehen. Der ganze Habitus die Intimität des Austausches, das könnte alles darauf hindeuten, dass sie sich gut verstehen. Aber Trump ist nicht der Herr des Verfahrens. Es gibt die USA, es gibt ein Land, das für bestimmte Positionen steht und das er einfach machen könnte. Und vor allem seine großsprecherische Rede von »Ich werde an einem Tag oder in aller Kürze Frieden stiften«, das ist einfach Großsprecherei. Und ich war jetzt doch lange genug in den USA, um zu verstehen, dass möglicherweise das trumpistische Lager festgeschlossen ist, aber dass es sehr, sehr viele Republikaner gibt, die sagen und für die klar ist, dass ein Mann mit solcher Niedertracht für sie nicht in Frage kommt.
Wir werden das Thema noch näher fassen, wenn es um den Putinismus geht, Ihre ganz eigene Charakterologie dieses Mannes. Ich habe jetzt ein früheres Buch von Ihnen in die Hand genommen, Herr Schlügel, dessen Titel man ja heute nur als düstere Prophetie lesen kann. Entscheidung in Kiew heißt es. So haben Sie das Buch 2015 genannt, als es erstmals erschien. Es ist jetzt 2022 neu herausgekommen, aktualisiert und erweitert. Nach dem 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Angriffs eben. Und Sie haben ein Vorwort neu verfasst, das mit dem Satz beginnt: Die Nebel haben sich gelichtet. Was, Herr Schlügel, sollte uns denn nun endlich klar sein?
Die Nebel haben sich gelichtet, insofern als es eines groß angelegten Aufmarsches, eine Invasion mit Zehntausenden, über 100.000 hochgerüsteten Truppen bedurfte, eines offenen Krieges, um uns ins Bewusstsein zu rücken, dass der Krieg da ist. Nur der Krieg hat bereits im Frühjahr 2014 angefangen. Und das Buch ist ja erstmals erschienen 2015 und beruht einmal auf vielen Reisen, die ich in die Ukraine gemacht habe, schon vorher, aber dann auf meine Anwesenheit im Frühjahr 2014, wo ich in Charkiw, in Mariupol, in Donetsk war und aus nächster Nähe und in gewisser Weise einfach als fassungsloser Beobachter mir die Szene angesehen habe, die Erstürmung der Verwaltungsgebäude in Donetsk. Und es war damals schon klar, dass es nicht eine Unruhe, eine Bewegung war von Separatisten, sondern dass es eine Choreografie gab, dass es jemand gab, der generalstabsmäßig diese Aktion geplant hat, die Besetzung von Häusern, der Einmarsch mit Panzern und die Choreografie der Begrüßung durch Einheimische und so weiter. Also, was mich im Nachhinein wundert, offen gestanden, ist, dass ich selber über die Schärfe der Wahrnehmung mich wundere, 10 Jahre danach. Also es gibt ja ein Kapitel über Urbizid. Ich habe damals über Urbizid am Beispiel von Donetsk geschrieben. Und dass es tatsächlich zu einem Urbizid kommen würde, buchstäblich, das war damals mir so nicht vorstellbar. Nur es ist tatsächlich beschrieben worden, was bedeutet es, wenn man die Lebensgrundlagen, den Normalalltag von Millionen Städten untergräbt, zerstört. Aber dass wir dann Szenen erleben würden, wie die Auslöschung einer Stadt wie Mariupol, dass wir jetzt Tag und Nacht die Beschießung einer großartigen europäischen Metropole wie Charkiw erleben, das war so damals noch nicht denkbar. Aber die Umrisse des Urbizids, ich meine, wir hatten schon die Erfahrung von Aleppo und Grozny, das ist wahr, aber dass es sich so nah, also 1,5 Flugstunden von Berlin abspielen würde, dass Tag und Nacht Raketen geschossen werden auf große, bedeutende europäische Städte. Das war damals in vollem Sinne noch nicht absehbar.
Von dieser Aktualität biegen wir jetzt scharf ab zu Ihrer Person, Herr Schlügel, und Persönlichkeit, woher Sie kommen, wie Sie sich entwickelt haben, als dieser Geschichtsarchäologe auch, zu dem Sie wurden. 19 Jahre alt waren Sie jedenfalls, als dieses Lied herauskam, das wir nun auf Ihren Wunsch hinspielen, die Rolling Stones, She's a Rainbow, einer ihrer vielen Klassiker, aber damals 1967 einfach ein schöner Song für Sie?
Ja, muss ich gestehen, das war ein Song und in gewisser Weise der Sound, also hier auch in der Spätzeit des Gymnasiums, dann des Zivildienstes, dann des Studiums, aber vor allem meines ersten Amerika-Aufenthaltes in 69. Also es gab ja Fraktionen innerhalb der Linken. Die einen entschieden sich für die Beatles. Das war die noblere, die subtilere, die feinere Art zu singen, zu intervenieren. Und dann gab es die Rolling Stones, die für die härteren Töne zuständig waren. Und nicht dieses Lied, aber Street Fighting Man und solche Sachen. Und das ist in der Tat ein Rückblick oder ein Zurückhören in eine Zeit, muss ich sagen, an die ich mich sehr stark erinnere. Und insbesondere hängt es zusammen, wie gesagt, mit der ersten Reise in die USA, wo man im offenen Wagen über die Highways fuhr und alles sehr gut aussah.
Die Rolling Stones hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, gewünscht von Karl Schlögel, unserem Gast heute, dem Historiker. Ja, 1967 kam dieses Lied heraus in diesem Jahr. Da machten Sie Abitur in der Gegend, wo Sie aufwuchsen, im Allgäu, in der kleinen Gemeinde Haarwangen. 1948 kamen Sie zur Welt als zweites von 6 Kindern. Ihre Eltern waren Landwirte. Das heißt, Sie sind richtig auf einem Bauernhof groß geworden, inmitten von Natur, Tieren. Wie erinnern Sie sich an diese ganz frühe Zeit?
Naja, es war ein sehr schöner Hof, also für europäische Verhältnisse ein kleiner, für Allgäuer Verhältnisse eigentlich ein größerer Hof. Und wenn ich zurückgucke, kommt es mir so vor, dass die Veränderungen in Nachkriegsdeutschland man eigentlich noch mehr ablesen kann an den Veränderungen auf dem flachen Land, auf dem Dorf, als auf die Städte. Also ich beobachte das nach wie vor sehr. Und ich meine, die Gefahr besteht jetzt, dass man im Nachhinein etwas konstruiert, was damals nicht so wahrgenommen worden ist. Aber ich hänge sehr an dieser Gegend. Man hat sie ja so im Abseits und geschichtslos wahrgenommen, was aber gar nicht ganz stimmt. In dieser Gegend, das war ein Zentrum des Bauernkriegs, das habe ich erst sehr viel später erfahren, die 12 Artikel der Memminger Bauern, der Allgäuer Haufen, ist ein ganz bedeutendes Dokument. Die Geschichte unseres Hofes geht ziemlich weit zurück. Also man hat uns immer gesagt, bis zum 30-jährigen Krieg. Das stimmt auch in gewisser Weise. Nein, ich schätze diese Gegend, obwohl ich damals fliehen wollte, als ich dann Abitur gemacht habe, in die andere Richtung, eigentlich nicht in die Berge, sondern ans Meer, in die Weite und in die Städte. Ich behaupte aber, dass meine Wahrnehmung des Landlebens auch in gewisser Weise die Optik und den Blick geprägt haben für den Blick auf die Städte. Obwohl man jetzt mehr als die Hälfte seines Lebens in der Großstadt verbracht hat, doch immer noch das Privileg des Blicks von außen hat und einen geschärften Blick, also das Privileg sozusagen von außen zu kommen. Und es ist sehr wichtig zu sagen, dass es zwar, also diese Abgeschiedenheit des Allgäus, es gab damals ja noch keine Autobahn dorthin, es gab diese Abgeschiedenheit, aber gleichzeitig war ja sozusagen die Weltgeschichte dort anwesend. Also was meine Jugend angeht, ich bin aufgewachsen mit drei flüchtlingsvertriebenen Familien, die aus dem Egerland kamen, aus Mähren, aus Schlesien. Und ich muss sagen, diese Familien, die bei uns gewohnt haben, ich habe sehr starke Eindrücke und also ich bilde mir auch ein, dass sozusagen mein Übergang ins Hochdeutsche damit zusammenhing, weil das nicht das Ergebnis, also dann des Gymnasiums war, sondern es fing damals an, als ich mit also diesen Breslauern und Karlsbadern zusammen war. Ja, ich habe eine sehr gute Erinnerung, aber ich bin dann eben früh aufs Gymnasium gekommen, zunächst in Ottobeuern, also diese ungeheuren Barockanlage.
Da waren Sie Klosterschüler.
Da war ich Klosterschüler.
Mhm. Auf dem Benediktinergymnasium in Ottobeuern.
Ja, und ich muss sagen, ich verdanke diesem Gymnasium und dann einem anderen Benediktinerkloster Scheiern in Oberbayern, den verdanke ich so unendlich viel. In gewisser Weise auch dann das Interesse für das östliche Europa. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon besprechen sollen.
Sie waren damals in der Klosterzeit, konnten Sie ja richtig gewaltige Stadtarchitektur bewundern, in Moskau nämlich, wo Sie als Schüler mit 18 schon hingereist sind. Wie kam das denn zustande? 1966 war das doch bestimmt nicht gewöhnlich, dass man irgendwie dahin kam, oder?
Nein, das war ein, ich will nicht sagen exotischer Vorgang, aber für das tief katholische und CSU-Land Bayern, also an meiner Schule war auch der ehemalige Landwirtschaftsminister Hunzhammer. Also das war etwas ganz Außerordentliches. Das hing aber zusammen am Gymnasium. Wir hatten die Möglichkeit, Russisch zu lernen. Es hatte nach 1945 einen aus Białystok stammenden Menschen nach Bayern verschlagen, Displaced Person, und der hat neben Sportunterricht hat der Russisch unterrichtet. Und wir konnten also nach den klassischen Sprachen und Englisch und Französisch auch Russisch machen. Und dann ging es los. Ich will nur daran erinnern, in 1962 hatte Jewgeni Jewtuschenko einen Auftritt in München, also wo er Babi Yar vorgetragen hat und Erben Stalins. Das war ein ungeheurer Eindruck. Dann viele der Lehrer waren im Krieg und dann in der Kriegsgefangenschaft. Also die sprachen alle dieses Kriegsgefangenen Russisch. Und wir hatten ein eigenes Interesse. Also ich bin ganz früh nach München gefahren, um den russisch-orthodoxen Bischof zu besuchen, damit er einen Vortrag hält über russische Gläubigkeit und das heilige Russland und so weiter. Was ich damit sagen will, es gab ein Interesse an diesem östlichen Europa und Russland, der Sowjetunion, eigentlich in gewisser Weise schon vor der neuen Ostpolitik. Also es hatte etwas mit der kulturellen Attraktion, mit der Literatur und so weiter zu tun. Aber wenn ich vielleicht noch hinzufügen darf, ich habe jetzt festgestellt, dass der Bischof der Orthodoxe, den ich damals in München aufgesucht habe und um einen Vortrag gebeten habe, es hat sich herausgestellt jetzt in einer Arbeit einer Kollegin, dass er KGB-Agent war. Also dass mein erster Kontakt also mit der russischen Welt auch ein Kontakt mit der sowjetischen Welt war. Und vielleicht noch ein Satz. Ich war, bevor wir, also in diese 40 jungen Leute in die Sowjetunion fuhren, war ich in Prag. Und also mein, wie soll ich sagen, Erweckungserlebnis war eigentlich Prag. Also diese ungeheure Stadt, wie man sie in Westdeutschland, in bombardierten Städten nicht sehen konnte. Das war eigentlich so ein großes Erlebnis, dass es etwas ganz anderes noch gibt.
Ab 1969 studierten Sie dann aber gleich die entsprechenden Fächer, osteuropäische Geschichte, Slawistik, Philosophie und Soziologie kamen noch hinzu, in Berlin an der Freien Universität, mitten also im früheren Brennpunkt der Studentenbewegung, die dann allerdings schon in dieser Zeit so am Zerfallen war. Sie haben diese Zeit als eine der großen prägenden Erlebnisse in Ihrem Leben bezeichnet. Was für ein politischer Kopf war denn der junge Karl Schlögl damals?
Es war die Erfahrung, dass man anfing, eine Sprache zu finden für Dinge, über die man nicht gesprochen hatte. Also das war einfach diese Versammlungen, die Auseinandersetzungen an der Universität, die Teach-ins, die Kurse, die Lektüren, die eigene Welt der Literatur, der Raubdrucke, dass man an Texte herankam, die lange Zeit unbekannt waren. Und es ging, also empfand ich es, um ein Sprachefinden für eine abgelaufene Zeit und Sprachefinden für die Aneignung oder Entdeckung oder Erschließung einer Vergangenheit, über die man nicht gesprochen hat. Weder zu Hause, die Eltern hatten was anderes zu tun oder wollten und konnten darüber nicht sprechen, oder auch an der Universität, wo man es natürlich auch mit Lehrern zu tun hatte, die ein Leben gehabt hatten, über das sie uns wenig erzählt haben, ja, und über das wir aber Bescheid wissen wollten.
Danke soweit, Karl Schlögl. Wir unterhalten uns weiter nach den Nachrichten, die in ein paar Minuten folgen hier im Deutschlandfunk. Bis dahin hören wir noch Antonín Dvořák aus seinem amerikanischen Quartett. Haben Sie sich den ersten Satz ausgesucht? Was verbinden Sie mit dieser Musik?
Ja, ich habe jetzt erst festgestellt, dass er das 1893 geschrieben hat, als er in die USA reiste. Es war damals die Chicagoer Weltausstellung, also die für mich eine ganz große Bedeutung für den Beginn des amerikanischen Jahrhunderts hat. Aber eigentlich geht meine sentimentale Beziehung zu Dvořák zurück auf die Pragreise.
Und wir hören eine Aufnahme des Deutschlandradios. Es spielt ein Quartett unter der Leitung von Julia Hagen am Violoncello. Mit Joachim Scholl und zu Gast ist der Historiker, Publizist und Schriftsteller Karl Schlögl aus Berlin. Musik aus Russland hat er sich ausgesucht von Dmitri Schostakowitsch, der Walzer Nummer 2 aus seiner Jazz-Suite. Was gefällt Ihnen daran so gut, Herr Schlögl?
Naja, der andere Schostakowitsch, ich kannte ja meistens nur den Schostakowitsch der 4. Sinfonie, der 10. Sinfonie, der Leningrader Sinfonie, Babi Yar und auch Kammermusik. Aber dass er so souverän und leicht auch ganz andere Genres beherrschte, das fand ich unglaublich, dass dieser fast immer düster und befangen reinblickende Komponist mit seiner Brille, dass er solche Musik, er konnte alles.
Und wir hören die Solisten Ronald Bräutigam, Peter Masseur mit dem Konzertgebäudeorchester unter Ricardo Chailly. Willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Mit Schostakowitsch haben wir begonnen, auf Wunsch unseres Gastes heute, des Historikers Karl Schlögl. Wir waren vorhin in Berlin stehen geblieben, Ende der 1960er Jahre. Wir springen jetzt mal ins Jahr 1981, da haben Sie promoviert. Danach gingen Sie als Stipendiat nach Moskau an die Universität. Ich vermute, dass dieser Forschungsaufenthalt damals so die Keimzelle war, vielleicht auch für den Lebensarbeitsschwerpunkt über viele Jahre Russland?
Die Fährte ging eigentlich schon eher los. Ich war dann lange nicht dort, also nach 69, als ich zum ersten Mal zu einer langen Reise, nein, 66 war ich da und 69 zu einer sehr langen Reise und dann eben zu einem Forschungs- und Studienaufenthalt. In den 70ern war ich wenig dort, da war ich politisch aktiv und war eigentlich meistens mit den Dissidenten zusammen, also die in München, in Paris, in Kopenhagen, in London saßen, Boris Weil, Leonid Plusch, Petro Grigorenko und anderen, Lev Kopelev in Köln. Und der Aufenthalt dann Anfang der 80er Jahre, das war dann in der Tat, da haben Sie recht, das war in der Tat dann sehr entscheidend in dem Sinne, dass man nach einer in gewisser Weise theoriefixierten Lebensphase eintauchte in Beobachtungen, in Studium der Verhältnisse. Und es ist kein Zufall, ich bin damals dort gewesen, um mich über das Selbstverständnis der russischen Intelligenz in der Zeit der russischen Revolution zu arbeiten. Da ist auch ein Buch erschienen, Petersburg. Aber das wirkliche Ereignis war, sozusagen zu lernen, den eigenen Augen zu vertrauen. Und daraus ging ja Moskau Lesen hervor. Und das war in der Tat dann, wie soll ich sagen, stilbildend für mich und meine Arbeit. Ich habe begriffen, dass man Städte als Texte lesen kann, dass man eine Archäologie treiben kann, Schichten der Zeit freilegen kann. Und dieses Herumgehen in Moskau, ein sehr intensives Wandern oder Flanieren, wenn Sie so wollen, also nach Franz Hessel und Walter Benjamin, das hat mich dahin bestärkt, dass Geschichtsschreibung etwas mit Ort, mit Schauplatz, mit Räumen zu tun hat. Und daraus folgte dann, aus diesem Moskau-Porträt, folgten dann ja viele andere Studien. Also ich habe dann die osteuropäischen, ich nannte das immer die magischen Orte, also Lemberg, Vilna, Riga und Krakau und andere Städte, dieses Lesen der Städte, das wurde für mich sozusagen ein Zugang, um Geschichte zu erschließen. Und es ist kein Zufall, dass eigentlich alle großen Bücher, also Petersburg, Laboratorium der Moderne, Moskau 1937, das russische Berlin, sind alle ortszentriert gewesen. Und über die Aussagekraft und die Möglichkeit, Geschichte zu erschließen vor Ort. Also das hat mich ein Leben lang beschäftigt, bis auf den heutigen Tag. Und auch die weiteren Bücher werden sich so im Raume orientieren.
Moskau Lesen, das war das erste Publikumsbuch, 1984 erschienen, neben Ihrer Dissertation. Und genau da hat sich schon abgezeichnet, dass Sie dieser Schriftsteller sind, der die Orte erfasst, die Städte, die Räume. Später gab es noch ein Buch, das den Titel trägt, Im Raume lesen wir die Zeit. Und das ist eigentlich das Prinzip des Karl Schlögls. Wir überspringen jetzt mal ganz viele Stadien. Fast 20 Jahre lang, bis 2013, waren Sie an der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder, einer der prominentesten Gelehrten. Und da sind Sie auch, glaube ich, doch neben dieser Tätigkeit mit den Büchern zu dieser öffentlichen Instanz in Deutschland geworden für osteuropäische Geschichte. Es sind aber nicht nur die Orte, die Architektur, die Bauten, sondern Sie sind als Historiker wohl auch eine der größten Spürnasen für Quellen, für die sich Fachleute vielleicht nicht so interessieren. Warum ist zum Beispiel das Moskauer Adressbuch von 1936 so aufschlussreich für Sie gewesen?
Ja, es ist ein ungeheures Dokument. Wenn man das Adressbuch von 36 sich ansieht, dann sind dort Leute eingetragen, die in Institutionen gearbeitet haben, die ein Jahr oder zwei Jahre später nicht mehr unter den Lebenden waren. Also die im Wirbel der stalinschen Säuberungswellen untergegangen sind. Also sie haben seitenweise Verzeichnisse, und Sie können durchgehen, die Gosplan, die Zentralkomitee, die Stadt, der Stadtsowjet, Kulturinstitutionen, Kinoverwaltung, was immer. Und Sie finden dort Namen, die ein Jahr später getilgt sind, die gestrichen sind. Oder wenn Sie dann in der Enzyklopädie nachgucken, wo die Seite rausgerissen ist, wo der Name oder das Bild enthalten waren. Und was ich damit sagen will, ist, dass Adressbücher ungemein aufschlussreich sind. Und ich will damit sagen, dass wenn man einen bestimmten Blick hat, bestimmte Quellen ungeheuer aufschlussreich und wichtig werden. Also ich könnte das auch für die Berliner Adressbücher nennen, die ich für das russische Berlin benutzt habe. Das ist einfach, Adressbücher sind soziale Topografien von der ersten Etage bis zur vierten Etage. Ganze Straßenzüge können sie rekonstruieren, Lebenswelten können sie rekonstruieren, die untergegangen sind. Und das gilt aber jetzt nicht nur für Adressbücher, es gilt für natürlich Fotografien, für Bilder und andere Quellensorten.
Ein Rezensent hat mal bemerkt, dass schon die Inhaltsverzeichnisse ihrer Bücher Landkarten gleichen würden. Man bekommt sofort Lust, in das entsprechende Kapitel zu reisen, buchstäblich. Ich springe jetzt mal in das sowjetische Jahrhundert so hinein. Ihr bisheriges Opus Magnum ist das mit über 900 Seiten. Da heißt ein Kapitel Stalins Kochbuch oder Klingelschilder, Klingelzeichen. Die Soziologie der Schwelle oder eins heißt auch nach Juri Wlassow / Arnold Schwarzenegger. Da habe ich sofort hingeblättert und man sieht eine Autogrammkarte des berühmten Bodybuilders in jungen Jahren mit einer Widmung an sein Idol Juri Wlassow. Den kennt man nicht so von vornherein. Was ist das für eine Verbindung zwischen Arnold und Juri?
Ja, ich bin auf diese Verbindung ja auch gestoßen und war, wie soll ich sagen, schockiert und elektrisiert und bin dem nachgegangen. Aber ich war nicht auf der Suche nach einem exotischen Fall. Also, dass der Chef und die Ikone des westlichen Bodybuildings zusammengebracht wird mit dem mehrfachen Olympiasieger im Gewichtheben Juri Wlassow. Also, die kannte ich noch, als ich die Olympischen Spiele in Tokio und so weiter mitverfolgt habe. Sondern, was sich herausgestellt hat, ist, dass es natürlich repräsentative Figuren waren. Also Wlassow als Repräsentant der sowjetischen Körperkultur, ja, Physkultura, und Schwarzenegger als Repräsentant sozusagen des westlichen Bodybuilding. Und man kann, und was mich daran interessierte, ist, inwiefern sind die repräsentativ? Und die Sowjetunion und die USA, das waren ja Weltmächte des Sportes. Man hat am Medaillenspiegel der beiden immer abgelesen, wer überlegen ist oder wer unterlegen ist. Und es gab sozusagen die Teilung der Welt, hat sich, wenn man so will, auch in der Körperkultur niedergeschlagen. Ja, es gab ja ganz lange gab es die Spartakiaden, also die Nachfolger der Arbeit, also sozusagen die Arbeiter-Olympiade. Und es gab die olympische Bewegung, eine Teilung der Welt, die in der Zeit der friedlichen Koexistenz sich dann vereinigt hat. Also irgendwann tauchte auch die Sowjetunion in Helsinki und in Melbourne auf. Und was ich damit sagen will, ist, Sie können an jedem Phänomen eigentlich im Kleinen, im Detail, können Sie die große Welt zeigen. Und das ist das, was mich interessiert. Ich meine, ich wollte jetzt nicht weiter verfolgen, was mit der Korrespondenz von Schwarzenegger und Vlasov war und ihre ganze Lebensgeschichte, sondern Sie sind in einem gewissen Sinn, öffnen Sie den Blick und erlauben einem Zutritt sozusagen die Sportwelt sozusagen in ihrer politischen Bedeutung wahrzunehmen. Ja, und das weiß ja inzwischen jeder, welche Bedeutung Baseball und welche Rolle die Olympischen Spiele spielen, dass es sozusagen ohne, obwohl es vorpolitische Ereignisse sind, ohne Politik gar nicht abgeht.
Ein anderes für mich unvergessliches Kapitel in diesem Band, das sowjetische Jahrhundert, war Chanel auf sowjetisch. Da geht es um eine sowjetische Parfümmarke, die tatsächlich denselben Ursprung hat wie das berühmte Chanel Nummer 5 von Coco Chanel, gemeinsames Herkunftsjahr 1913. Wie kommen Sie denn sowas auf die Spur?
Ja, ich hatte nie vor, und ich bin auch kein Chemiker und Parfümeur-Experte, sondern es, und das ist wieder, muss ich sagen, fast immer so, es sind immer die ersten Eindrücke, die dann sozusagen Fragen aufwerfen. Und es war einfach so in meiner Zeit in der Sowjetunion, später auch in der DDR, es gab immer einen spezifischen Geruch, Duft, bei besonderen Anlässen. Also ob man im Bolschoi-Theater oder bei einem Empfang in der Universität oder bei festlichen Anlässen. Da gab es immer einen sehr spezifischen Duft. Und ich wollte nie ein Kapitel oder ein Buch schreiben über Parfums. Nur es hat sich dann herausgestellt, dass dieses Rote Moskau Parfum eben eine Geschichte hat. Ja, und sie führte zurück, eben weit zurück hinter die sowjetische Parfümindustrie, nämlich in die französische Parfümerieindustrie, die im Zarenreich riesige und bedeutende Werke hatte, in Petersburg, in Moskau, deren Reklamen man bis Vladivostok am Pazifik finden konnte. Und es hat sich herausgestellt. Und ich muss sagen, man wird für die Mühe der Arbeit dann immer belohnt durch bestimmte Entdeckungen. Ja? Und es hat sich dann herausgestellt, dass eben die Kreation von Chanel Nummer 5, also Anfang der 20er Jahre, auf einen französischen Parfümeur, der aber im Zarenreich gearbeitet hatte, Ernest Beau, zurückging. Und dass die Weiterführung und Neubegründung der sowjetischen Parfümerieindustrie etwas zu tun hatte mit der französischen, den französischen Firmen Raleigh und Brocard. Und was man daran aber zeigen kann, ist, dass es Kontinuitäten gibt, obwohl es scharfe politische Brüche gegeben hat. Und was vielleicht noch viel wichtiger ist, dass Dimensionen der Wirklichkeit einem wichtig werden, die einfach vollständig ignoriert worden sind. Und die Welt der Gerüche, die Welt der Düfte, das weiß man seit Proust, ist prägend und bedeutsam. Und also jetzt gibt es ja so etwas wie einen olfaktorischen Turn in der Geschichtswissenschaft, also wo die Geschichte Europas auf der Ebene der Düfte erforscht wird. Ja, es geht um eine komplexe Wahrnehmung der Wirklichkeit, und dazu gehören auch Gerüchte, Düfte, und man kann eine Geschichte des 20. Jahrhunderts sozusagen entlang dieser Linie erzählen.
Als Archäologie einer untergegangenen Welt haben Sie dieses Buch untertitelt, und man nimmt es natürlich auch in die Hand mit Blick auf die heutige Zeit und die Frage, warum in Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion der politische Modernisierungsprozess so schnell wieder zum Erliegen kam, sich eine demokratische Zivilgesellschaft eine moderne Gesellschaft nie richtig bilden konnte. Sie werden das so oft gefragt. Herr Schlögel, haben Sie eine Antwort darauf?
Ich werde es oft gefragt, aber ich muss dann immer sagen, wir sind jetzt belehrt durch die Wirklichkeit, die wir so vor 30 Jahren uns nicht vorstellen konnten, sind wir aufgefordert, uns noch mal ganz neu zu beschäftigen. Das ist ein Fall ähnlich wie nach der Besetzung der Krim. Wer wusste vorher überhaupt etwas von der Ukraine als einem selbstständigen Gebilde, einer Nation, einer eigenen Sprache und Kultur? Man wusste kaum etwas. Und man musste anfangen, sich ganz neu zu informieren oder ganz primitiv gesagt, lernen, nochmal in die Schule gehen. Und meine These ist, dass die Auflösung des russisch-sowjetischen Imperiums ein so gewaltiger Vorgang ist, dass die jetzt herrschende Formation Russland, die Russische Föderation unter Putin, ist eine so große analytische Herausforderung für uns, dass wir, also nach meinem Empfinden, sind wir nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Und es ist eine analytische Anstrengung notwendig, dahinter zu kommen, wie dieses Land, diese Formation nach dem Ende des Imperiums eigentlich tickt. Und ich kann nur sagen, wir müssen gucken, auf die Höhe der Zeit zu kommen. Und es werden wahrscheinlich historiografische Linien sichtbar werden, die bisher negiert worden sind. Also nicht nur aufs Zentrum zu gucken, sondern die Peripherie.
Sie waren einer der ersten, Herr Schlögel, die vor Wladimir Putin gewarnt haben. Schon bei seinem Amtsantritt 2001 haben Sie gesagt, passt auf diesen Mann. Und Sie haben seine Herrschaft inzwischen auch so in einem Begriff personalisiert, dem Putinismus. Da denkt man natürlich so an die alten Ismen, den Leninismus, den Trotzkismus, dem Stalinismus, dem tödlichen, völkermörderischen. Was ist Putinismus?
Das meinte ich eben, dass wir herankommen müssen an eine Beschreibung, um was es sich handelt. Und damit meine ich, dass wir dazu neigen, in einer neuen Situation mit alten Begriffen zu hantieren, weil wir die Kategorien, die auf der Höhe der Zeit sind, noch nicht haben. Und das heißt, man redet vom Zarentum, von der Rückkehr in die Vergangenheit, dass es eben die russische Tradition sei, nach der starken Hand zu fragen, dass es keine demokratische Tradition gibt, auf die man sich stützen kann und dass es in gewisser Weise absehbar ist und fast gesetzmäßig. Ich teile diese Auffassung nicht, sondern ich glaube, dass wir uns der Tatsache stellen müssen, dass wir es mit etwas Neuem zu tun haben, in dem Elemente zusammenkommen, die es so historisch nicht gegeben hat. Da gibt es natürlich die russisch-orthodoxe Tradition, da gibt es die stalinistische Herrschaftstradition, da gibt es das Spiel mit der Postmoderne, dass es überhaupt keine Wahrheit mehr gibt, sondern dass es eine Frage der Ansicht sei und der Perspektive, wie man eine Sache einschätzt. Kurzum, oder es gibt, man kann sich die Wirkung der russischen Propaganda, also der Massivität des Medialen, ja gar nicht ohne die Errungenschaften der modernen medialen Welt erklären. Also lernen von Hollywood, ja. Und also es kommt darauf an, dieses eklektizistische ideologische Gebilde, das man mit dem Namen Putin verbindet, dass man das aufschlüsselt und sich einen Begriff macht. Und wenn ich das noch so sagen darf, ich glaube, es ist eine ähnlich schwierige Aufgabe wie die mit der die besten unserer Analytiker, die im Exil gesessen haben. Also ich meine die Leute, die in Pacific Palisades, die Frankfurter, das Institut für Sozialforschung in den 30 Jahren, sie haben gerungen darum, wie findet man eine Sprache, Begriffe, die angemessen sind dem, was sich in Europa zusammenbraut. Und ich würde behaupten, wir stehen vor einer ähnlich schwierigen Aufgabe.
Hören wir wieder Musik, Herr Schlögel. Keine leichte, sondern eine modern tragische Komposition von ungeheurer Wucht. Den Überlebenden aus Warschau, The Survivor of Warschau. Ein Stück von Arnold Schönberg für Sprecher, Chor und Orchester. So war, hat Grauen noch nie in der Musik geklungen, hat Theodor W. Adorno, der Philosoph, der in Pacific Palisades gelehrt hat im Exil, so hat er über die Komposition geurteilt. Warum haben Sie es ausgewählt, Herr Schlögel?
Ich habe es ausgewählt, vielleicht ist es ein zu gewaltiges Stück, um in einer Unterhaltung sich anzuhören. Ich habe immer gefragt, wie kann man überhaupt eine Sprache finden für das, was geschehen ist. Und wir sind ja alle gewarnt durch das adornische Diktum, dass man das nicht bewältigen kann. Und für mich ist diese von mir zugegebenermaßen erst spät entdeckte, dieses Werk von Schönberg, der Beweis dafür, dass es eine Ausdrucksmöglichkeit gegeben hat, um zur Sprache zu bringen oder zu Gehör zu bringen, was man eigentlich nicht in Worte fassen kann. Und ich bin eigentlich jetzt auch wieder durch Los Angeles darauf gekommen. Aber die erste Fragestellung war, als es die Diskussion um das Denkmal für die ermordeten Juden Europas gab, da war ja die Frage, wie kann man das memorialmäßig bewältigen. Und damals bin ich auf dieses Stück gestoßen worden und fand, dass es eine Möglichkeit gibt. Und dieses Schönbergsche Werk ist für mich der Beweis dafür.
Und wir hören das Stück in voller Länge, 7,5 Minuten. Man muss sich die Zeit dafür nehmen. Der Sprecher ist Hermann Prey. Es spielen und singen die Bamberger Symphoniker und ihr Männerchor.
Remember everything. I must have been unconscious most of the time.
Der Überlebende von Warschau, Musik von Arnold Schönberg. Für unseren Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, den Historiker Karl Schlögel aus Berlin. Let's go west nun, Herr Schlögel, mit Ihrer American Matrix. Wenn ich vorhin Ihr sowjetisches Jahrhundert als Ihr Opus Magnum vorgestellt habe, ist das jüngste Buch vom selben Rang und Umfang mit annähernd 850 Seiten. Und da gehen wir jetzt mal 5 Jahre zurück, 2019. Da waren Sie in Los Angeles, blicken aus einem Fenster des Getty Centers, des berühmten Museums, auf den San Diego Freeway. 10 Spuren mit einem nie abreißenden Strom an Fahrzeugen. Und hier sei Ihnen die Idee zu diesem Buch gekommen. Was haben Sie denn da gesehen als Historiker? Sind ja erstmal nur Autos.
Nein, in diesem Horizont hat man die Bay von Santa Monica, man hat die Bucht, man hat in der Ferne den Hafen von Long Beach, man hat Los Angeles, die Skyline und man hat eben diesen Freeway. Und diese Zusammenballung von Schönheit und Kraft, Das war eigentlich ein überwältigendes Moment, den Entschluss zu fassen, den Aufenthalt zu nutzen, ob es nicht lohnend wäre, der eigenen Faszination für dieses Land, das ich seit dem meiner ersten Reise empfunden habe, dem nachzugehen. Und dieses Buch ist ja hervorgegangen aus einer langen Anlaufzeit, also diese erste mich prägende Reise 69 und dann immer mit regelmäßigen Aufenthalten. Eigentlich war das der Augenblick des Entschlusses, ob man es nicht machen könnte. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, auch wissend um das Risiko, aber noch mehr eigentlich sicher, dass ich an den Orten, an denen ich messen konnte, was dieses Amerika für mich war, dass ich die genügend kannte. Und das sind dann eben wiederum Orte, die Landschaft und Dinge, über die man, wenn man unter amerikanistischen Kreisen ist, eigentlich nicht spricht, weil sie selbstverständlich sind.
Es ist wie im sowjetischen Jahrhundert wieder eine immense Fülle von räumlichen Aspekten und Gegebenheiten, die sie entfalten. Also die Landschaften, die Nationalparks, die Industriezentren, spektakuläre Bauten wie den Hoover Dam, der Las Vegas überhaupt erst entstehen ließ, dann das Highway-System der Interstates, die Motels, die Kleinstädte, aber auch die Supermärkte und die Shopping-Malls. Wir spazieren mit ihnen etwa durch die Mall of America in Minnesota mit 13.000 Parkplätzen. Wie haben Sie sich eigentlich so für die Räume entschieden? Ganz toll ist auch das Kapitel über die Greyhound-Busse. Da habe ich mir vorgestellt, da saß er selbst drin. Vielleicht auch 1969.
Ja, das war ein ganz entscheidendes Erlebnis. Und Jack Kerouac hat ja gesagt, wer Amerika kennenlernen will, der muss mit Greyhound fahren und das Greyhound Empire kennenlernen. Aber ich war natürlich nicht nur mit dem Greyhound seither unterwegs. Was ich damit sagen will mit den Orten, sieht ja sehr disparat aus. Aber in Wahrheit interessiert mich nur eine zentrale Frage, nämlich wie ist es gelungen, dass innerhalb einer sehr kurzen Zeit, und 300-400 Jahre ist ja eine kurze Zeit, eine Zivilisation von solcher Wucht, Durchschlagskraft zu erzeugen, die dann auch also global prägend geworden ist. Und was mich bewegt hat, war, dass ich eben eine andere Erfahrung hatte. Also das ist ja kein Buch jetzt für Amerikanisten, sondern es ist das Buch von jemandem, der die sowjetische Erfahrung im Hinterkopf hat und parallel dazu immer in Amerika war. Und die zentrale Frage, wenn man so will, ist, wie ist es gelungen, eine Gesellschaftsbildung, nämlich verkörpert in Raumbildung, in Bewältigung des Raums, im Unterschied zum sowjetischen, meines Erachtens, Scheitern, in der Bewältigung dieses riesigen Raumes. Das ist eigentlich der Hintergrund und das eigentliche antreibende Motiv.
Das ist auch so interessant und für Nichtkenner so überraschend, wie Sie bei diesen Betrachtungen gerade über Bauten, Architektur und öffentliche Infrastruktur eben immer auch Parallelen zu diesen russischen Erfahrungen aus der Sowjetzeit ziehen. Und es ist so verblüffend zu lesen, wie eng hier die Verbindungen sind. Also dass sowjetische Ingenieure und Architekten seit den 1920er Jahren immer in Kontakt zu ihren amerikanischen Kollegen waren, also damals politisch erlaubte Beziehungen, und dass die Physiognomien der großen Städte und der großen Hochhäuser, der großen Bauten, dass das einmal ja aus einem Geist entstanden ist, dieser Architekten, die sich besucht haben, die sich ausgetauscht haben.
Ja, auf den ersten Blick erscheint das merkwürdig, aber in der Zeit ist es eigentlich ganz naheliegend. Europa war desavouiert. Das europäische Projekt war nicht nach dem großen Krieg in gewisser Weise erledigt. Und es gab, wie man das in der Geschichtsschreibung nennt, das Wilsonian oder das Lenin Moment, nämlich dass man in Amerika und in der Sowjetunion daran ging, eine Welt, die neue Welt aufzubauen jenseits des alten, niedergehenden, dekadenten und sich selbst zerstörenden Europas zu finden. Und das war so etwas wie ein Einklang, ein rivalisierender Einklang. Und es ist einfach erstaunlich, wie in verschiedenen Formen, ob das der Bau der Infrastruktur, diese Faszination für Technik, für technologische Innovation, für die Bewältigung und um den Umbau der Natur, also große Kanalbauprojekte, Staudammprojekte und so weiter. Also die Schaffung einer neuen Welt jenseits des alten Europa. Das war in gewisser Weise das verbindende Moment. Und es ist einfach erstaunlich, wenn man nach Hoover kommt, man hat sozusagen eine ähnliche Ästhetik. Man kann auf den Videos die Rhetorik beobachten bei der Öffnung des Staudamms, also dieses Pathos der Leistung, der Arbeit, der Ingenieure, der Glaube an die sozusagen Umgestaltung der Welt. Also es gibt sehr viel Verwandtschaft, aber man darf auch nicht übersehen, dass es eine qualitative und radikale Differenz gegeben hat, nämlich dass das eine etwas mit Zwangsarbeit, mit Massendeportation zu tun hatte in den 30er Jahren und im anderen Fall natürlich mit einem Krisenbewältigungsprogramm des New Deal, aber es gab damals nicht...
Von Präsident Roosevelt in den 30er Jahren.
Ja, auch die Idee des Plans war eine Sache, die auf dem Hintergrund der Krise des Kapitalismus, der großen Depression, war natürlich sozusagen, das lag alles in der Luft. Mhm. Und ich habe halt, glaube ich, immer wieder Quellen gefunden, in denen, ich habe das ja nicht erfunden, sondern meine Arbeit zielt ja immer darauf, etwas zu finden. Und in diesem Fall war es dieses großartige Amerika-Buch von Ilfon Petrov, also diesen sowjetischen Star-Journalisten und Schriftstellern, die das voller Bewunderung beschrieben haben. Und man muss sich wundern, dass dieses Lob Amerikas, wenn man so will, dann in diesem schrecklichen 37er und 38er Jahr in Massenauflage in sowjetischen Verlagen erscheinen konnte.
Wissen Sie, als ich das erste Mal in die USA gereist bin, über 40 Jahre ist das jetzt her, ich war Anfang 20 mit dem Auto kreuz und quer durchs ganze Land, da war ich überwältigt auch von diesen schier grenzenlosen Räumen und haben eigentlich immer nur bewundernd gestaunt. Und dieses Gefühl, das durchströmt auch meinem Empfinden nach Ihr Buch, Herr Schlögl, für das, was Amerika ja auf die Beine gestellt hat. Und ich habe lange dabei nicht daran gedacht, worauf die Eroberung, die Zivilisierung dieser Räume auch gründet. Sie schreiben darüber sehr ausführlich und sagen, ja, klar, unvergessen ein Völkermord an den Ureinwohnern, den Red Indians, der indigenen Bevölkerung. Wie steht das eigentlich im Frame of Mind, in der American Matrix dieses Landes für Sie?
Naja, ich brauchte auch eine Weile, um da das volle Ausmaß dieser Geschichte zur Kenntnis zu nehmen. Das hing damit zusammen, dass ich überhaupt ganz spät überhaupt die Reservate zur Kenntnis genommen habe, dass ich in Museen gegangen bin. Und ich habe dann sehr viel lesen müssen. Also ich habe nachgeholt und lernen müssen. Und also die American Matrix ist ja für mich verkörpert in diese Northwest Ordinance von Jeffersons Map, nenne ich das. Also die Kartierung, der Entwurf einer geometrischen, aufgeklärten Landschaft, wie sie dieser wirklich geniale Präsident Jefferson entworfen hat. Aber die Geometrisierung, die Unterwerfung und Erschließung des Raumes, die hat eine Kehrseite. Ja, und diese Kehrseite ist auch mir erst nach und nach zu vollem Bewusstsein gekommen. Die Kehrseite ist dieser Landname, ist die Vertreibung, die Auslöschung von Dutzenden von Stämmen, die Deportation aus dem Südosten auf die andere Seite des Mississippi. Also das volle Ausmaß dieser Geschichte ist mir erst durch Lektüre und so weiter, die in den letzten 20, 30 Jahren sich entwickelt hat, muss man sagen. Und was ich aber, ohne jetzt zu einem Abschluss an der Urteilsbildung zu kommen, was mir doch starken Eindruck gemacht hat, und dabei bleibe ich auch, das Land ist fähig geworden, über die dunkle Seite der eigenen Geschichte, die man immer als Geschichte der Aufklärung beschreibt, die dunkle Seite der Aufklärung mitzudenken, sich mitzuerinnern. Und das hat ganz banale, in ganz banalen Erscheinungsformen. Sie können heute in kein Museum gehen, auch das Getty-Museum, wo nicht Referenz genommen wird. Also dieses Gebäude, auch das Getty Center, ist errichtet auf dem Territorium dieses eingeborenen Stammes. Ja? Oder eben, und das versuche ich zu zeigen, in dem Museum an der Mall in Washington D.C., wo man über die, also wo die Geschichte der Native Americans erzählt wird und die Fähigkeit des Landes, sich der eigenen Geschichte, und das betrifft die Native Americans, das betrifft aber auch alle anderen, das betrifft die African Americans, dass das zur Sprache nach und nach unter großen Qualen und Kämpfen zur Sprache gebracht wird. Und das ist für mich der Beweis, dass dieses Land etwas aushält und eine innere Sicherheit gewinnt, auch im Denken. Und ich meine es nicht im militärischen Sinn.
Sie waren mitten in der Arbeit an dem Buch, als der russische Angriff am 24. Februar 2022 auch uns in Deutschland ja förmlich überfallen hat und bei Ihnen wohl ständig das Telefon geklingelt hat, weil man den Ostexperten Schlögl sprechen wollte. Hat Sie das nicht bös gestoppt im amerikanischen Schreibschwung damals?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil man sich die Frage gestellt hat, ist nicht dieses Arbeiten an dem Amerika-Projekt ein Ausweichen vor dem, was sich hier in nächster Nähe abspielt. Und ich habe diesen Gedanken immer wieder gehabt und ich habe mich so entschieden, man muss auch sozusagen dem Angreifer, dem Gegner zeigen, dass man Disziplin behält, dass man nicht in Panik verfällt, dass man seine Arbeit tut. Und den Widerstand der Ukrainer, den man unterstützen muss und den ich von Anfang an unterstützt habe und den ich auch weiter vorhabe zu unterstützen, er bedarf auch der eigenen Disziplin und man muss standhalten. Und dazu gehört auch die Arbeit zu machen, die man machen muss und die man sich vorgenommen hat. Und das betrifft im Übrigen jetzt nicht nur das Amerika-Projekt. Ich habe ja auch vor, weiterhin an meiner russischen Geschichte zu arbeiten. Ja? Und das ist auch die Pflicht in einer Situation des Angriffs. Und das gehört auch zur Solidarität mit den Ukrainern, dass man standhaft bleibt, die Nerven behält, in einer Situation, in der man eigentlich leicht verzweifeln könnte.
Eine russische Geschichte, ist das das neue große Projekt des Karl Schlögl? Oder ein altes, von dem wir jetzt noch nichts wissen?
Das ist ein altes Projekt und das ist auch sehr weit fortgeschritten. Es ist eine Geschichte Russlands und zwar auf meine Weise erzählt, nämlich eine Geschichte der Wolga. Als des Flusses, der meines Erachtens eine solche neue Geschichte, eine Geschichtsschreibung in meinem Sinn tragen könnte. Und die Hauptfrage ist, was da werden wird. Ich kann im Augenblick ja nicht dorthin.
Ich wollte gerade sagen, Sie als großer Reisender können dort nicht hin.
Ja, aber ich bin viel dort unterwegs gewesen. Ich kenne den Fluss von der Quelle bis zur Mündung. Und ich habe ja schon jahrelange Vorarbeiten gemacht. Und es ist wie bei allen Büchern, sie haben alle eine lange Vorlaufzeit und einen Ursprungsgedanken. Und das liegt alles in der ersten Lebenshälfte schon.
Ich danke Ihnen, Karl Schlögl, für Ihren Besuch und dieses Gespräch.
Ich bedanke mich sehr.
Sagen Sie uns noch ein paar kurze Worte zu Ihrem letzten Musikwunsch. Beethoven hören wir noch aus seinem Klaviertrio B-Dur, Opus 97, dem Erzherzogstrio.
Ja, das ist eine unverwüstlich großartige, optimistische Musik und man kann dem einfach nicht entgehen. Man braucht diese Musik, um mit dem Leben klarzukommen.
Und das waren dann die Zwischentöne für heute. In einer Woche erwartet Sie mein Kollege Florian Felix Wey mit der Soziologin Barbara Theriot zu Gast. Ich bin Jochen Scholl, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, eine hoffentlich ebensolche Woche. Auf bald. Alle unsere Sendungen, auch diese, hören Sie bequem nach online oder in unserer DLF-App. Und jetzt spielen diese Meister Beethoven, Wilhelm Kempf, Heinrich Zähring und Pierre Fournier.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.